Eine der ältesten philosophischen Fragen der Geschichte ist diese. Was ist der Mensch? Auf diese Frage der Anthropologie, also dieser Lehre vom Menschen, gibt es natürlich unzählige Antworten. Bis hin zu der Antwort, dass es keine Antwort darauf gibt. Der alte Philosoph Aristoteles, er sagte über den Menschen, das, was den Menschen auszeichnet, ist, dass er das einzige Lebewesen ist, das Vernunft und Sprache hat. Dabei hat er natürlich schon auch beobachtet, dass auch Tiere ihre Affekte äußern können. Ein Löwe kann brüllen, aber ein Löwe kann nicht sagen, aus diesem Grund brülle ich jetzt nicht. Und außerdem wird häufig darauf hingewiesen, der Mensch, er ist ein intelligentes Wesen, ein wissendes Wesen. Er hat Vernunft, der Mensch, er hat geistige Kräfte, ein vernünftiges Lebewesen und ist damit den Tieren überlegen. Mathematik und Logik mit ihren abstrakten Begriffen und formalen Verfahren, diese zeitlosen Wahrheiten zu formulieren, das sind Beispiele für die Leistung des menschlichen Geistes. Der Mensch ist in seinem Verhalten auch nicht strikt durch Instinkte geleitet, sondern er bestimmt sein Verhalten maßgeblich durch Nachdenken, durch Reflexion, durch Entscheidung, durch Beurteilung. Der Mensch, er hat einen Willen, er hat Gefühle, er kann lieben. Er hat ein Verständnis für die Zeit, für Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Das deutsche Wort Mensch, es kommt vermutlich aus dem indogermanischen Verb men, was bedeutet überlegen oder denken. Mensch, er ist ein denkendes, ein überlegendes Wesen. Aber es gibt auch einige, die sagen, also der Mensch ist doch eigentlich eher so ein Mängelwesen. Wenn er geboren wird, dann ist er erstmal nackt und verletzlich und unfähig, sich selbst am Leben zu erhalten. Er ist länger als fast alle Tiere auf die Ernährung und Pflege durch seine Eltern angewiesen. Der Mensch ist nicht nur physisch vergleichbar schwach, sondern er hat auch gar keine körperlichen Waffen. Er ist angewiesen auf künstliche Instrumente, um sich vor der Gefahren der Natur oder möglichen Angreifern zu wehren. Sollte man überhaupt so hoch von dem Menschen denken? Nach der Meinung vieler heutzutage gehört der Mensch eigentlich auch gar nicht in eine extra Kategorie außerhalb der Tiere, sondern gehört zu der Kategorie der Primaten. Genauer gesagt zu den Trockennasenprimaten. Also ebenso wie ein Schimpanse oder Orang-Utan. Ein irgendwie weiter und höher entwickeltes Tier. Und heutzutage hört man gar nicht mehr so häufig die Frage, was ist der Mensch? Es geht gar nicht mehr so sehr um die Frage, was der Mensch allgemein und in seinem gesamten Wesen ist, sondern heute beobachtet man eigentlich nur noch so die individuellen Unterschiede. Was macht mich als Person aus? Was unterscheidet mich von anderen Menschen? Aber gar nicht so sehr, was ist der Mensch eigentlich? Man driftet so ein bisschen auf diese individuelle Schiene ab. Aber es ist dennoch eine wichtige Frage. Was ist der Mensch? Was macht den Mensch aus? Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Und kann es überhaupt eine hilfreiche Antwort auf diese Frage geben? Oder ist das nur eine Art philosophische Spielerei, in der es keine begründete Antwort geben kann? Ich bin der Überzeugung, dass die Bibel uns eine Antwort gibt. Und zwar gleich am Anfang. Und zwar am Tag, als Gott den Menschen schuf. Der sechste Schöpfungstag. Und diesen lesen wir heute in 1. Mose 1. Die Verse 24 bis 31. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samengebende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem Samen tragenden Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Erstens, die Betonung der Schöpfung des Menschen. Hier am sechsten Schöpfungstag schafft Gott zuerst die Landtiere. Das haben wir am letzten Sonntag näher angeschaut. Gott schafft die Landtiere. Doch am gleichen Tag schafft Gott auch die Menschen. Und bei der Schöpfung des Menschen finden wir eine Reihe von Besonderheiten gegenüber den bisherigen Schöpfungsakten Gottes. Zunächst ist überhaupt die Reihenfolge wichtig. Es spielt durchaus eine Rolle, was hier in welcher Reihenfolge Gott schafft. Und zwar geht es nämlich in der Bedeutung aufwärts. Es beginnt mit dem leblosen Formen und den Trennungen von Räumen und wird dann immer komplexer. Ja, Licht und Finsternis, Wasser, Luft und Land, Pflanzen und Gestirne, dann die Wasser- und Lufttiere bis hin zu den Landtieren. Und die Menschen sind die letzte Schöpfung Gottes und damit die Krönung der Schöpfung Gottes. Und diese Reihenfolge, sie drückt eine Rangfolge aus. Wir sagen häufig, das Beste kommt zum Schluss. Und so ist auch der Schöpfungsbericht angeordnet. Von dem einfachen Formen bis hin zum Meisterstück. Die Schöpfung des Menschen wird dann aber auch ganz ausführlich beschrieben, ausführlicher als alle anderen Tage, Schöpfungstage. Und in dieser ausführlichen Beschreibung gibt es einige einzigartige Aspekte, die nur bei der Schöpfung des Menschen beschrieben werden. Wir haben schon erkannt, es gibt immer so ein gewisses Muster bei den einzelnen Schöpfungstagen. Manchmal kleine Abweichungen, aber man kann erkennen ein Muster. Und Gott sprach, es werde, und dann wurde es, und Gott beurteilt es. Aber hier, bei der Schöpfung des Menschen, durchbricht Gott zum ersten Mal ganz wesentlich dieses konstante Muster. Denn er sagt nicht, und Gott sprach, es werde der Mensch. Wenn man mal die anderen Tage anschaut, würde man das erwarten. Man würde denken, es müsste jetzt hier weitergehen. Und Gott sprach, es werde der Mensch. Aber habt ihr gelesen, wie hier die Schöpfung des Menschen angeführt wird? Es beginnt mit einer persönlichen Beratung Gottes. Lasst uns Menschen machen. Er sagt nicht, es werde der Mensch, sondern er berät sich selbst, lasst uns Menschen machen. Die Schöpfung des Menschen ist eine Kategorie für sich. Schon an der Struktur kann man sehen, hier ist etwas ganz anders als zuvor. Diese persönliche Einführung, sie stellt den Menschen als etwas Besonderes hervor. Und dann wird mehrfach wiederholt, dass der Mensch nach dem Bild oder als Bild Gottes geschaffen ist. Alle Schöpfung ist gut und alle Schöpfung bezeugt Gott. Wir haben gesehen, diese Bewertung, dass es gut ist, es zeigt, hier drückt es etwas von Gott, von dem guten Wesen Gottes aus. Doch nur vom Menschen wird erklärt, dass er diese Auszeichnung bekommt, er ist das Bild Gottes. Er ist als Bild Gottes geschaffen und Gott ähnlich geschaffen. Das sagt Gott nicht über den Affen und auch nicht über die Maus. Das sagt er nur über den Menschen. Und nur beim Menschen wird auch die Zweiteilung des Geschlechts eingegangen. Als Mann und Frau schuf er sie. Natürlich existierten auch alle Tiere als männlich und weiblich. Aber bei den Menschen wird es explizit diese Bezeichnung als Beziehung und als Gemeinschaft erwähnt. Oh, hier ist bei dem Menschen, die sich auch einem Gegenüber sind, etwas Besonderes. Als Mann und Frau schuf er sie. Und anders als bei den Tieren schafft Gott auch nicht nur einen Mann und eine Frau, schafft nicht ein Gewimmel, viele, sondern nur einen Mann und eine Frau. Hier kommt es auf die Person an, tatsächlich auch auf das Individuum. Und schließlich wird bei der Schöpfung schon die Herrschaft des Menschen über alles Leben auf der Erde betont. Der Mensch wird schon am Tag der Schöpfung Gottes über alles Geschaffene auf der Erde gesetzt. Das ist also kein Verdienst des Menschen, dass er sich im Laufe der Zeit so diese Vorherrschaft erkämpft hat, sondern zuallererst wurde er dafür geschaffen, beziehungsweise in diese Position von Anfang an gestellt, dass er herrschen soll über diese Erde. Wir finden also eine Reihe von Aspekten, die Gott, der Schöpfer der Menschheit, selbst anzeigt. Wie Gott selbst diesen Mensch an sich hervorstellt, herausstellt in dieser Schöpfungswoche. Und all diese Aspekte, sie zählen auch mit hinzu zu der Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Und auf einige Dinge wollen wir auch in den nächsten Wochen noch eingehen. Doch in der Schöpfung des Menschen ist Gott in einer viel direkteren, viel persönlicheren Weise aktiv als in allen anderen Schöpfungswerken. Und das ist das Erste und Wichtigste, was wir hier betrachten müssen. In dieser Frage, was ist der Mensch? Es beginnt bei Gott. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Wie ist das uns in diesem Text zu verstehen? Viele Gelehrte haben ganz unterschiedliche Versuche gestartet, diesen Plural zu erklären. Gott sprach, hier ist sprach im Singular, lasst uns, Plural, erste Person, Plural, lasst uns Menschen machen. Und dann auch als unser Bild, also Pronomen und Verben sind hier plötzlich im Plural. Manche sagen, das ist einfach eine Art lautes Aussprechen der Gedanken vor sich selbst. Wie zum Beispiel in dem Psalm, Herr auf Gott meine Seele. Es ist so, als würde ich meine eigene Seele ansprechen. Ja, so eine Art Selbstgespräch. Aber auch, wenn das natürlich möglich ist, das erklärt immer noch nicht im Plural uns. Wenn ich zu mir selbst rede, dann rede ich nicht im Plural, sondern ich rede mich höchstens selbst an. Andere meinen, vielleicht ist hier, spricht Gott mit dem ganzen himmlischen Heer der Engel, wie so seinem Hofstaat. Aber die waren bei der Schöpfung gar nicht aktiv. Nein, die ganze Bibel bezeugt, Gott hatte keinen Berater bei sich. Er allein hat alles geschaffen. Da war niemand, der bei ihm war. jüdische Rabbis, die spekulieren. Vielleicht spricht Gott mit der Tora, die halt schon seit Beginn der Schöpfung da gewesen ist. Aber das ist natürlich ohne jegliche Grundlage. Liberale Ausleger glauben, das ist vielleicht ein Überbleibsel von einer Vielgötterei. Aber das passt überhaupt nicht in diese ganz klare monotheistische Betonung des ganzen Schöpfungsberichtes. Es gibt, man hätte den ganzen Schöpfungsbericht nicht deutlicher verfassen können mit dieser Betonung. Es ist ein einziger Gott. Und nicht all diese mythischen Vorstellungen der Heiden, sondern der eine lebendige Gott hat alles geschaffen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand dann gerade bei der Schöpfung des Menschen hier irgendwie einen Plural vergessen hat. Dann gibt es die Überlegung, es handelt sich vielleicht hier um einen Majestätsplural. Das hatten wir am ersten Vers auch schon mal betrachtet. Weil Gott in sich so eine Fülle göttlicher Kraft und göttlichen Wesens hat, dass er von sich im Plural spricht. Und das kommt der Sache schon näher. Doch eigentlich, es weist schon auf die zugrunde liegende Wahrheit über das Wesen Gottes hin. Nämlich, dass Gott nicht in einem alleinigen Sein existiert, sondern es ist Gemeinschaft in Gott. Als Christen nennen wir diese Lehre die Lehre der Dreieinigkeit, der Trinität. Und natürlich finden wir in diesem Vers noch keine ausführliche Lehre über die Dreieinigkeit. Und wahrscheinlich konnte auch Mose oder die ersten Leser dieses Textes nicht völlig erfassen, was das bedeutet. Aber ist es wirklich so abwegig, dass Gott hier schon ganz am Anfang darauf hinweist, dass er in einer Pluralität existiert? Dass er ein einziger Gott ist, aber da eine Pluralität in ihm ist? In Vers 2 haben wir schon von dem Geist Gottes gehört, der über den Wassern schwebte. Und wir sollten auch die alttestamentlichen Heiligen als nicht so naiv und so unverständig halten, wie man es heutzutage so gerne tut. Oh, wenn wir Hebräer 11 lesen, merken wir, Abraham und all die Glaubensväter, sie hatten viel mehr Verständnis, als ihnen häufig zugedacht wird. Viel mehr geistliches Verständnis. Und ja, ich glaube tatsächlich, in diesem Vers gibt es einen Hinweis. Finden wir einen Hinweis darauf, einen ersten Hinweis, neben vielleicht dem Wort Elohim, Gott selbst, dass auf die Lehre, die dann im Neuen Testament Stück für Stück sich immer weiter offenbart als die Lehre der heiligen Dreieinigkeit. Ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier finden wir die erste Aufzeichnung dieses Dialogs innerhalb Gottes. Lasst uns Menschen machen. Diese ganz persönliche, direkte und einzigartige Einführung der Schöpfung des Menschen hebt den Menschen in eine besondere Position. Gott ist in einer besonderen Beziehung zu den Menschen. Lasst uns Menschen machen. Der Mensch, er ist ein Geschöpf, aber er ist auch eine Person. Der Mensch ist als Geschöpf völlig abhängig und völlig auf Gott, den Schöpfer, bezogen. Wie alle Schöpfung. Im Hiob heißt es, wenn Gott nur seinen Atem zurückziehen würde, dann würde alles zu Staub verfallen. Wir sind Geschöpfe, völlig abhängig von Gott, dem Schöpfer. Doch gleichzeitig ist der Mensch auch als Person verantwortlich und von Gott befähigt und beauftragt in dieser einzigartigen Beziehung. Der Mensch, er ist sowohl Geschöpf als auch Person. Ein Theologe, er definierte einmal so: Die Geschöpflichkeit und Persönlichkeit des Menschen müssen zusammen und in Spannung gehalten werden. Wenn Theologie die Geschöpflichkeit betont und die Persönlichkeit unterordnet, entsteht ein unbarmherziger Determinismus und der Mensch ist entmenschlicht. Wenn die Persönlichkeit betont wird unter Auslassung der Geschöpflichkeit, dann wird der Mensch vergöttlicht und Gottes Souveränität kompromittiert. Der Herr wird dann dargestellt als hilflos in den Seilen hängend, als wenn der Mensch die Macht hätte, die Pläne und Ziele Gottes zu unterbinden. Und bei der Beantwortung der Frage, was ist der Mensch, da gibt es diese Neigungen und diese Gefahren, entweder zu dem einen oder dem anderen Extrem zu gehen. Entweder er ist nur Geschöpf oder er ist nur Person. Entweder macht man den Menschen zu einem Tier oder man macht ihn zu einem Gott. Doch der Mensch, er ist Geschöpf und Person. Der Mensch ist hat eine einzigartige und besondere Stellung in der Schöpfung Gottes. Geschaffen als Person in besondere Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Die wichtigste Erkenntnis in der Frage, was der Mensch ist, das betont die Bibel in diesem Vers darin, der Mensch ist unausweichlich und persönlich auf Gott bezogen. Jede Lehre vom Menschen, jede Anthropologie, jede Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, die diese Verbindung leugnet oder übergeht, die muss als unzureichend bewertet werden. Der Mensch ist persönlich auf Gott bezogen, unausweichlich. Zweitens, die Bedeutung der Schöpfung im Bild Gottes. Diese besondere Beziehung zwischen dem dreieinigen Gott und dem Menschen als sein letzter Schöpfungsakt, seine letzte Schöpfung, wird noch einmal unterstrichen und besonders betont mit dieser doppelten Bezeichnung als Bild Gottes, als unser Bild, uns ähnlich. Bild und Ähnlichkeit sind hier synonym gebraucht. Ja, hier geht es nicht um ganz unterschiedliche Dinge, sondern es meint das Gleiche. Man kann das austauschen. In späteren Verwendungen findet man mal das eine und mal das andere oder in umgekehrter Reihenfolge. Also hier geht es nicht um zwei verschiedene Dinge, sondern tatsächlich um synonym gebrauchte Begriffe. Es geht um die Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber Gott. Aber wie ist das gemeint? Wie ist es gemeint, dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen ist? Nun, auch hier gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Ansätze. Die einen betonen mit größter Entschlossenheit, dass die Ebenbildlichkeit Gottes darin besteht, was der Mensch für besondere Gaben oder Anlagen hat. Fähigkeiten, die nur der Mensch hat. Demnach besteht die Ebenbildlichkeit in der menschlichen Vernunft, seinem Intellekt, seinem moralischen Bewusstsein. Der Mensch kann Entscheidungen treffen. Er hat einen Willen. Er kann nachdenken und planen. Er kann fühlen in einer Weise, wie kein Tier es kann. Also all das, was der Mensch hat, aber das Tier nicht hat, ist das vielleicht das Bild Gottes im Menschen? Und das ist wirklich ein beachtenswerter Aspekt des menschlichen Wesens. Vor einigen Jahren kamen selbst Wissenschaftler, die sich mit der sogenannten Evolution des Menschen beschäftigen. Zwei Professoren der Leipziger Universität und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie zu folgender Erkenntnis. Zwei Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, sondern die glauben, dass der Mensch sich entwickelt hat in irgendeiner Weise, die an die Evolution glauben. Schaut einmal, hört einmal, was für einer Erkenntnis sie gekommen sind. Sie sagen, wir denken, dass die Differenzen zwischen Mensch und Tier nicht darin besteht, dass eine bestimmte Fähigkeit beim Menschen dazukommt, die nur der Mensch besitzt. Wenn man sagt, der Mensch habe Vernunft, das Tier aber nicht, dann bezeichnet man damit keine einzelne Fähigkeit wie Schwimmen, Laufen oder Rechnen, sondern beschreibt die Form der Einheit aller Fähigkeiten, die der Mensch hat. Man müsste sagen, die Differenz zwischen Mensch und Tier zeigt sich nicht in dieser einen Fähigkeit, sondern im ganzen Leben des Menschen. Weil alles, was der Mensch tut, anders verfasst ist als beim Tier. Auch Essen, Trinken oder Atmen. Selbst die einfachen Fähigkeiten, von denen man denken könnte, sie wären gleich bei Mensch und Tier, sind von grundsätzlich anderer Art beim Menschen. Und zwar deswegen, weil es Teil einer vernünftigen Einheit des Lebens ist. Und die Vernunft bezeichnet keine einzelne Fähigkeit, die auf das Tier draufgesetzt wird und aus ihm einen Menschen macht. Der Mensch ist nicht ein Tier plus Vernunft, sondern ein völlig anderes Wesen. Ich habe wirklich gestaunt, als ich dieses Zitat las. Selbst in der biologischen Betrachtung des Menschen wird erkannt, der Mensch hat zwar so viele körperliche Ähnlichkeiten mit Tieren, zum Beispiel den Affen, aber trotz all dieser Ähnlichkeit ist der Mensch völlig anders konzipiert. Der Mensch ist ein ganz eigenes Wesen, eine eigene Schöpfung. Und das ist das, was die Bibel sagt. Der Mensch, er hat etwas, was die anderen Geschöpfe nicht haben. Das ist nicht irgendwie einzelne Fähigkeiten, die draufgesetzt werden, sondern etwas, was das ganze Wesen des Menschen substanziell anders macht. Sind diese besonderen Gaben, diese besondere Konstitution Inhalt des Bildes Gottes? Nun, andere verneinen das und sie sagen, die Ebenbildlichkeit Gottes besteht nicht in dem, was der Mensch hat, seinen geistigen Fähigkeiten oder seiner besonderen Vernunft und dergleichen, sondern wie und was er tut. Nicht was er hat, sondern was er tut und wie er es tut. Es sind demnach nicht die Gaben, sondern die Aufgaben des Menschen, seine Funktionen in der Schöpfung und wie er sie ausfüllt, was das Bild Gottes ausmacht. Tatsächlich finden wir in unserem Predigtext keinen direkten Hinweis auf die besonderen Fähigkeiten des Menschen. Also wir finden nichts über die Vernunft oder die geistigen Prozesse des Menschen. Wohl aber finden wir eine Aufgabe. Sie sollen herrschen. Eine Aufgabe. Also ist die Herrschaft vielleicht das, was das Bild Gottes ausmacht? In der Antike, da haben Herrscher gerne Statuen aufgestellt, und zwar besonders gerne in entfernten Regionen ihres Reiches. Warum haben sie das gemacht? Nun, diese Statue repräsentierte in gewisser Weise den Herrscher und erinnerte die Bevölkerung, die den König jetzt nicht ständig sah. Anhand dieser Statue wurde das Volk erinnert, wir haben hier einen König, einen Herrscher, der Autorität über uns hat. Das Abbild des Königs soll den König in seiner Funktion als Herrscher repräsentieren. Oder für uns Geläufiger ist vielleicht noch mehr die Funktion eines Botschafters. Ein Botschafter, er repräsentiert die Regierung seines Landes. Und er tut das am besten, wenn er sich für die Interessen seines Landes einsetzt. Und so kann man sich also vorstellen, soll der Mensch Gottes Autorität in der Schöpfung repräsentieren und sich für die Pläne und für die Wege Gottes einsetzen in dieser Welt. Der Mensch soll Gott widerspiegeln in seiner Aufgabe und Position. Und dazu gehören auch eventuell noch andere Aufgaben, die hiermit verknüpft sind. Gelebte Liebe gegenüber Gott und den Menschen. Diese Beziehung, die hier aufgeführt wird. Der Mensch, er lebt in einer dreifachen Beziehung. Eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zum Nächsten und eine Beziehung zur Welt. Gott hat den Menschen in Beziehung zu sich selbst geschaffen, aber auch als Mann und Frau in Beziehung zueinander gesetzt. Also die Verehrung und der Dienst gegenüber Gott, aber auch die Hilfe und Wertschätzung untereinander können auch als Aufgabe des Menschen, als Bild Gottes verstanden werden. Gott zu lieben von ganzem Herzen und dem Nächsten wie sich selbst. Und Gott gibt dem Menschen seinen Segen, er fordert ihn auf zu herrschen und die Erde zu füllen. Und natürlich ist der Mensch ursprünglich so geschaffen worden, dass er diese Aufgabe ohne Sünde, nämlich heilig und gerecht angehen konnte. Die meisten Ausleger beziehen sich also in der Erklärung, was das Bild Gottes ist, auf eine dieser beiden Positionen. Entweder das, was der Mensch hat als Gabe oder das, was der Mensch tut als Aufgabe. Ich bin der Meinung, dass beide Aspekte zusammengehören bei der Beantwortung, was das Bild Gottes ist. Der Mensch, er soll Gott repräsentieren in seiner Aufgabe und Funktion. Doch damit er das tatsächlich machen kann, soll er nicht nur in seiner Position ein Hinweis auf Gott sein, sondern auch aufgrund seiner Ähnlichkeit. Er soll Gott widerspiegeln in seinem ganzen Leben. Nicht nur aufgrund seiner Aufgabe, seines Titels, seiner Position, sondern seinem ganzen Wesen. All seinem Vermögen, all seinen Fähigkeiten. Der Mensch in seinem ganzen Sein soll Gott repräsentieren und widerspiegeln. Hermann Barthing, der reformierte Theologe, erfasst es so zusammen. Der Mensch trägt nicht nur das Bild Gottes, er ist das Bild Gottes. Von der Lehre, dass der Mensch in dem Bild Gottes geschaffen wurde, folgt deutlich, dass sich das Bild auf den Menschen in seiner Ganzheit bezieht. Nichts ist ausgeschlossen von dem Bild Gottes. Alle Schöpfung zeigen Hinweise auf Gott auf, aber nur der Mensch ist das Bild Gottes. Und er ist dieses Bild ganz umfassend in Seele und Leib, in all seinen Fähigkeiten und Kräften, in allen Umständen und Beziehungen. Der Mensch ist das Bild Gottes, weil und insofern er wahrer Mensch ist. Und er ist Mensch, wahrer und echter Mensch, weil und insofern er das Bild Gottes ist. Ja, alles, was Gott geschaffen hat, es weist in gewisser Weise auf ihn als den Schöpfer hin. Aber der Mensch ist die höchste und klarste Offenbarung Gottes in der Schöpfung und darum die Krone der Schöpfung. An ihm soll etwas von Gott sichtbar werden. Und alles am Menschen, sowohl seine Gaben als auch seine Aufgaben, weisen auf Gott, den Schöpfer, hin. Die Form und Art und Weise, wie er uns geschaffen hat und wozu er uns geschaffen hat, weist auf Gott, den Schöpfer, hin. Damit ein Mensch als Bild Gottes seine Aufgabe tatsächlich erfüllen kann, Gott zu repräsentieren, muss er ihm auch ähnlich sein. Die rationalen Fähigkeiten des Menschen, sie spiegeln die Vernunft Gottes wider. Sie zeigen, dass Gott ein weiser Gott ist. Und sie helfen uns, befähigen uns Menschen, über Gottes Wort und Handeln nachzudenken, wie heute hier in diesem Gottesdienst. Gott hat uns zu rationalen Wesen geschaffen, damit wir über sein Wort nachdenken können und gerade das etwas ist, was Gottes Weisheit widerspiegelt. Und die moralischen Einsichten, sie sind ein Abbild davon, dass Gott gut ist. Ja, dass er der ultimative Bestimmer von Gut und Böse ist. Gott entscheidet über richtig und falsch, über Gut und Böse. Gott ist ein moralisches Wesen und all unser moralisches Verständnis, es zeugt von dem guten Wesen Gottes. Und unsere Fähigkeiten der Gemeinschaft mit Gott, hier im Gottesdienst, unsere Frömmigkeit, dass wir beten können und sein Wort lesen und aufnehmen, es spiegelt die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist untereinander wider. Auch die geistliche Gemeinschaft unter Christen, die Liebe unter Menschen, die Verbindung und die Treue. Es spiegelt etwas wider von Gott, der ein Beziehungswesen ist, der in Gemeinschaft lebt, der niemals einsam war. Und unsere Fähigkeit, auf Gott und Menschen zu antworten, zu sprechen, zu reagieren. Es ist ein Hinweis darauf, dass auch Gott die Bereitschaft hat, mit uns Menschen in Beziehung zu treten und auf Gebet zu antworten. Unsere Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Es spiegelt diese überragende Leitungsmacht Gottes wider, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Unsere Sinn für Schönheit und Kreativität in Kunst und Kultur, in Musik und all diesen Dingen. Es ist ein schwacher Abglanz Gottes, der die Schönheit so reichlich verstreut in der ganzen Schöpfung. Über die schneebedeckten Berge und schimmernden Gewässer in den Tälern, die atemberaubenden Sonnenuntergänge und all die Schönheit und Kreativität in der Natur. Unsere Gabe der Sprache ist eine Wiedergabe dessen, der unaufhörlich zu uns spricht in seinem Wort. Die Fähigkeiten des Gesangs, sie sind ein Widerhall Gottes, der über die Seinen in Liebe jauchzt mit Jubel, wie es im Propheten Zephania heißt. Oft heißt es, dass Gott anthropomorph dargestellt wird. Das heißt, er wird so dargestellt wie ein Mensch mit Händen und Arm und Nase und Mund und dergleichen. Und wir wissen ja, Gott ist Geist, er hat keinen Körper wie Menschen. Aber wir sollten auch noch viel mehr darüber nachdenken, dass der Mensch theomorph geschaffen ist. Wir haben etwas von dem Wesen Gottes, was wir widerspiegeln. Und selbst all diese Dinge, die wir mit unserem Körper tun können, sie spiegeln etwas wider, sie geben etwas wider, sie sind ein Abbild dessen, was Gott tut und wer Gott ist. In allem soll der Mensch als Gottes Vizeregent Gottes Wesen und Gottes Autorität repräsentieren, auf ihn hinweisen, weil der Mensch Gott ähnlich geschaffen ist. Zwar geschaffen als ein Geschöpf, der Mensch ist nicht Gott, aber geschaffen als direkt auf Gott bezogen und zu ihm gehörig. Ja, der Mensch, er ist Mensch aufgrund der Gaben und Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Und nun drittens und letztens die Anwendung der Schöpfung des Menschen als Bild Gottes. Ich möchte nur zwei Dinge, gäbe so viele Dinge, die man hier nennen kann. Und wir werden uns mit einigen auch noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Zwei Dinge möchte ich einmal hier herausstellen als praktische Anweisungen. Achte den Menschen als Bild Gottes. Vielleicht denkst du dir, also wenn ich in den Spiegel schaue, oder wenn ich über mein eigenes Wesen, über meine Natur, über meine Seele, über mein Herz nachdenke, wenn ich das betrachte, dann sehe ich nicht viel von Gott. Wir haben gerade gesungen. Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und weh. Wo ist da das Bild Gottes? Schau dich doch mal an. Bin ich überhaupt ein Bild Gottes? Oder wenn ich sehe, was die Menschen in dieser Welt machen, in Hass und Gewalt und Krieg, wo soll da das Bild Gottes sein? Nun, der Mensch, er blieb nicht sündlos, gerecht und heilig. Schon im dritten Kapitel lesen wir von einem tiefen Fall. Der Mensch, er rebellierte gegen Gott. Der Mensch, der als Krone der Schöpfung und zur Herrschaft der Schöpfung geschaffen wurde. Oh, er ist tief gefallen. in Sünde gefallen. Er hat vieles zerstört und die ganze Welt mit sich in den Abgrund gerissen. Er ist seither ein Sünder, ja, von Adam und Eva an. Und jeder von uns ist mit Sünde befleckt und bedeckt. Und das bedeutet, das Bild Gottes ist völlig deformiert, völlig entstellt, völlig befleckt und verzerrt. Wie so ein Spiegel. Ist euch das mal passiert? Ein Spiegel fällt auf den Boden und er zersplittert in tausend Teile. Und man kann den irgendwie wieder zusammensetzen, aber überall sind Risse. Und wenn du hineinschaust, dann denkst du, oh, ich sehe aus wie ein Monster. Weil die Reflexion überall merkwürdig ist. Es ist alles entstellt und es sieht aus wie abstrakte Kunst. Und so ist es auch mit dem Bild Gottes. Wir sind als Bild Gottes geschaffen, aber die Sünde, sie hat so vieles zerstört. Ja, die Gesamtheit dieses Bildes so zerstört, dass all das, was wiedergespiegelt wird, völlig verzerrt und völlig verwüstet ist und kein klares und gutes Bild mehr sichtbar wird. Und das Schlimmste daran ist, wir Menschen, wir gebrauchen gerade die Fähigkeiten und Aufgaben, die Gott uns als Bild Gottes geschenkt hat. Zur Sünde, zur Entstellung, zur Verzerrung. Wir sind geschaffen als Bild Gottes, um Gott anzubeten, oder? Doch der Mensch, er verkehrt es, diese Aufgabe der Anbetung, und er betet Götzen an, falsche Abbilder, sich selbst, die Gesellschaft, Reichtum, Ruhm, Macht oder Vergnügen. Er macht sich andere Götter mit dieser hohen Aufgabe der Gottesverehrung. Oder er gebraucht seinen Verstand nicht, um Gott zu erkennen und Gott zu preisen, sondern er gebraucht gerade diesen Verstand, den Gott ihm geschenkt hat. Anders als alle anderen Lebewesen. Gerade diesen Verstand gebraucht der Mensch nicht, um Gott zu preisen, sondern die menschlichen Errungenschaften und die Wissenschaften zu rühmen, die Gott leugnen. Und der moralische Sinn, der uns anvertraut ist, er wird verdreht, um das Gute böse zu nennen und das Böse gut, das Richtige falsch und das Falsche richtig. Die Gabe der Sprache gebraucht der gefallene Mensch nicht mehr, um Gott zu loben, sondern ihn zu fluchen. Anstatt im Gehorsam und Gerechtigkeit vor Gott zu leben, kehren sie Gott und seinen Geboten den Rücken zu. Sie hören nicht mehr das, was Gott sagt, sondern widersetzen sich, spotten und rebellieren und begehren auf. Und sie repräsentieren nicht mehr Gottes gute Herrschaft in seiner Weisheit und Güte, sondern diese Aufgabe, die Herrschaft Gottes zu repräsentieren, wird verkehrt in rebellische Selbstherrschaft. Wir können uns also fragen, sollten wir den Menschen nicht geringschätzen und verachten? Hat er nicht alles verloren, was diese ursprüngliche Wertschätzung ausgemacht hat? Ist der Mensch nicht noch viel mehr als ein Tier, ja noch niedriger als ein Tier zu achten? Das ist doch kein Bild Gottes mehr. Und Gott hätte das Recht zu sagen, ich verwerfe und verdamme euch alle. Ihr erfüllt nichts von dem, wozu ich euch geschaffen habe. Aber das ist nicht das, was er tut. Und das ist nicht das, was die Bibel sagt. Bei aller Verzerrung und bei aller Verunstaltung und bei all dem Spott, den wir Menschen durch unser Leben auf
Gott bringen.
Bleibt der Mensch das Bild Gottes und ist als solches hingestellt in diese Welt. Doch seht ihr, die Größe der menschlichen Sünde besteht gerade in der Tatsache, dass der Mensch noch immer das Bild Gottes ist. Das, was Sünde so abscheulich macht, ist, dass der Mensch eben gerade die größten und kostbarsten Gaben missbraucht. Der Verfall des Besten ist am schlimmsten. Der Raub des Kostbarsten ist am tragischsten. Du Mensch, du bist geschaffen als Bild Gottes. Das ist deine höchste Würde, die höchste Position. Und gerade darum ist deine Sünde so abscheulich. Gerade darum. Doch die Bibel ermahnt uns, trotz aller Sünde und trotz aller Verdorbenheit, die wir sehen in uns selbst und auch in jedem anderen Menschen, den Menschen in der Würde als Bild Gottes zu behandeln. Ist das nicht erstaunlich? Jakobus 3, Abvers 7. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, hört einmal, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Zwei interessante Aspekte finden wir hier. Zum einen, ein Teil der Aufgabe dieser Herrschaft wird hier benannt. Die Menschen, sie haben die Tiere gebändigt. Wir wollen da auch demnächst noch weiter darauf eingehen. Doch wichtig ist hier, Jakobus sagt, unsere Zunge haben wir nicht gebändigt. Ein Teil der Herrschaft führen wir aus, aber unsere eigene Zunge beherrschen wir nicht. Und darum passiert es, dass wir den Menschen fluchen. Das heißt, den Menschen beschimpfen und lästern, verleumden, ihnen Schlechtes wünschen. Obwohl sie doch als Bild Gottes geschaffen worden sind. Seht ihr, was hier die Argumentation ist? Ja, die Menschen tragen noch immer das Bild Gottes. Sie repräsentieren immer noch Gott. Auch im gefallenen Zustand haben und tragen sie immer noch die Würde der Gottesebenbildlichkeit. Und darum ist die Lästerung und die Beleidigung eines Menschen aus deinem Mund eine Beleidigung Gottes. Und es ist völlig inkonsequent, ja ganz verkehrt, wenn du hier heute Morgen im Gottesdienst sitzt und du preist mit den schönsten Worten die Güte und Gnade Gottes und rühmst ihn in deinen Liedern und betest ihn an. Und mit der gleichen Stimme und mit der gleichen Zunge gehst du morgen hin und lästerst über deine Arbeitskollegen. Oder beschimpfst deine Eltern. Oder redest schlecht über deinen Nächsten. Der doch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Das ist eine Beleidigung Gottes. Der Mensch repräsentiert Gott. Und Gott hat den Menschen so hingestellt, dass die Art und Weise, wie wir einander behandeln, etwas von der Würde und der Ehrerbietung und dem Respekt gegenüber Gott selbst sichtbar werden sollte. Achte den Menschen als Bild Gottes. Das meint übrigens alle Menschen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch das ist noch ein wichtiger Aspekt, wo wir in den nächsten Wochen darauf eingehen werden. Als Mann und Frau schuf er sie. Es meint auch jedes Alter. Es gibt nicht irgendwann ein Alter, wo man sagt, okay, jetzt bist du nicht mehr arbeitsfähig, jetzt bist du auch nicht mehr das Bild Gottes, du bist zu alt geworden. Nein, Greise als auch Kinder, ja Babys, wie Maria, die gerade vor wenigen Wochen geboren ist, ja selbst ungeborenes Babys, noch im Mutterleib, sie sind im Bild Gottes geschaffen. Und wisst ihr, es ist eine Verachtung und eine grässliche Beleidigung Gottes, dass Kinder im Mutterleib würdelos und wertlos wie lebloser Müll abgetrieben werden. Und wisst ihr, das Schlimmste daran ist noch, mit moralischen Vokabeln wird es als Recht der Frauen und als Fortschritt der Gesundheit gepriesen. Was für eine Lästerung. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Der Mensch ist als Bild Gottes geschaffen, egal welche Hautfarbe. Ob schwarz oder weiß oder gelblich. Egal aus welcher Kultur, egal in welcher Religion. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Achte den Menschen als Bild Gottes. Behandle den Menschen als Bild Gottes. Jeder Mensch hat eine einzigartige Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sagt schon unser Grundgesetz. Aber das Grundgesetz sagt nicht, warum. Die Bibel sagt, warum. Der Mensch ist geschaffen als Bild Gottes. Darum hat der Mensch Würde. Achte und behandle den Menschen und auch dich selbst. Gib Acht auf dich. Du bist als Bild Gottes geschaffen. Und die zweite Anwendung ist diese. Beachte das vollkommene Bild Gottes und lass dich verändern. In Portugal wurde vor einiger Zeit zu Ehren eines Sportlers ein Flughafen eingeweiht. Und der Flughafen, er trug den Namen dieses Sportlers. Und ein Bildhauer aus der Heimatstadt dieses Sportlers, er gestaltete eine Statue, die mitten im Flughafen aufgestellt wurde. Und bei dieser feierlichen Eröffnung des Flughafens wurde auch diese Statue enthüllt. Und diese Statue, sie wurde Objekt des Gespötts. Nicht nur der Besucher, sondern auch der Medien und Zeitungen. Die Fotos gingen herum. Warum? Diese Statue, sie sah dem Sportler wirklich nicht ähnlich. Es war wie eine Verzerrung. Sie repräsentierte zwar den Sportler. Jeder wusste, ja, dass diese Statue, es soll diesen Sportler darstellen. Aber gerade das war halt so merkwürdig, weil er ihm überhaupt nicht ähnlich sah. Und darum diesen Sportler nicht in guter oder in gewollter Weise repräsentierte. Der Bildhauer, er musste diese Statue wieder in seine Werkstatt nehmen. Und bearbeiten, neu gestalten. In Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Und in Jesus sehen wir, wie das vollkommene Bild Gottes aussieht. All das, was du liest über Jesus, über sein Wesen, über sein Leben, über sein Wirken, daran siehst du, wie der Mensch tatsächlich als Bild Gottes Gott repräsentieren sollte. Jesus hat Gott in perfekter Weise als Bild Gottes wiedergegeben. Und eine Eigenschaft Gottes ist für uns besonders wichtig. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Jesus ist Mensch geworden, nicht nur, um uns zu zeigen, wie kaputt und wie unfähig wir geworden sind. Manchmal denkt man ja gar nicht, wie langsam man ist, wenn man plötzlich einen Leistungssportler neben sich hat und man merkt, der rennt so viel schneller. Ich dachte immer, ich laufe schnell. Wenn plötzlich dieses perfekte Bild Gottes neben uns steht, ja, dann sehen wir unsere Verzerrung. Wie weit wir davon abgekommen sind. Ein gutes und perfektes Bild Gottes darzustellen. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um diesen Unterschied sichtbar zu machen. Er ist gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Die Ursache dafür, dass wir so verdorben sind und so entstellt sind, er ist gekommen, gestorben zu sterben und aufzuerstehen. Und die Schuld, unsere Schuld zu tragen. Die Schuld derer, die ihre Zerbrochenheit, die ihre Verdorbenheit erkennen. Die sagen, wenn ich mich selbst betrachte, dann ist mir Angst und weh. Die bekennen, oh, ich bin kein gutes Bild Gottes. Aber die sich Jesus anvertrauen. Die erkennen hier, hier ist Gott Mensch geworden. Ihm vertraue ich mich an. Er soll herrschen. Er kann all die Aufgaben vollkommen erfüllen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gibt Gott dir eine wunderbare Verheißung. Wen Gott errettet, wer an Jesus glaubt, den spricht er nicht nur frei von Sünden, sondern er verändert ihn zunehmend und fortwährend Stück für Stück in das Bild des Sohnes, in das Bild von Jesus, dem vollkommenen Bild Gottes. Stellt euch vor, im Badezimmer fällt euch euer Spiegel auf den Boden, in tausend Teile zerstückelt. Und jetzt kommt ein Freund und sagt, ah, ich kann ihn dir reparieren. Was denkt ihr? Das ist unmöglich. Warum? Ein Spiegel muss in einem Stück gegossen werden. Allein wenn man zwei Spiegel aneinander macht und man sich hineinschaut, dann spiegelt es nicht gut. Dann ist ein Teil irgendwie näher dran als der andere und man wirkt verzerrt. Ein Spiegel, der auch nur einen Riss hat, funktioniert nicht mehr gut als Spiegel. Ich habe mal im Internet geschaut, wie kann man einen Spiegel reparieren? Und wisst ihr, was die Antwort war? Je nach Ausmaß des Schadens kann man den Schaden entweder versuchen zu verdecken, erste Möglichkeit, oder den Spiegel zusammensetzen, kleben und als abstrakte Kunst erklären. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir Menschen haben, um einen Spiegel zu reparieren. Und bei keinem erfüllt er den Zweck, zu dem er gemacht ist. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden ist, um den Spiegel zu reparieren. Er kann das, was wir Menschen nicht können. Gott hat Jesus gesandt, um das, was für uns irreparabel ist, das, was für uns Menschen unmöglich ist, zu reparieren. Und tatsächlich wird das Bild Gottes im Glauben erneuert durch die Kraft Gottes in Jesus Christus. Gottes Geist ist wirksam in den Gläubigen, so dass unser Denken und unsere Gesinnung, unsere Moral, unser Sprechen, all das wird erneuert in Heiligung, Stück für Stück für Stück. So dass wir unseren Mund immer mehr dafür gebrauchen, Gott zu preisen und nicht den Nächsten zu lästern. So dass wir unser Denken immer mehr dafür gebrauchen, über Gottes Wunder nachzudenken und über ihn zu staunen, als über uns selbst in stolzen Gedanken uns zu erheben und Gott zu verleugnen. All unsere Fähigkeiten, sie werden immer mehr ein Teil dessen, dieser Aufgabe, zu der Gott uns bereitet und geschaffen hat. Strebe nach dieser Erneuerung. Strebe nach dieser Erneuerung. Bete um diese Erneuerung. Dass du wieder ein besseres Bild Gottes darstellst. Dass Menschen dich anschauen können und sagen, ich erkenne etwas von Gott in dir. Gebrauche die Fähigkeit und die Gnade, die der Herr dir schenkt, um hineinzuwachsen und verändert zu werden. Zwei Bibelstellen aus den Paulusbriefen, Kolosser 3, Vers 9 und 10. Belügt einander nicht. da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Seht ihr, das ist diese Verheißung. Paulus sagt, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr glaubt, dann kämpft gegen die Sünde, gegen die Lüge, gegen den falschen Gebrauch der Zunge, all das habt ihr abgelegt, das gehört, ist nicht mehr euer Herr. Ihr seid nicht mehr versklavt unter der Sünde. Aber jetzt, ihr habt etwas Neues angezogen, ihr gehört zu einem neuen Menschen, ihr gehört zu Christus und ihr werdet erneuert in der Erkenntnis nach dem Bild dessen, der euch erschaffen hat. Oh, das ist doch hier ein Verweis auf unseren Predigtext. Genauso in Epheser 4, Vers 22 bis 24, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Erkenntnis, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Das ist das, wonach wir streben, damit all unsere Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat und die Aufgaben, zu denen Gott uns berufen hat, wir sie erfüllen können, zum Lob Gottes, zu seiner Ehre und zum Wohl des Menschen. Strebe nach der Erneuerung des Bildes Gottes, indem du auf Christus schaust und dich von ihm verändern lässt. Dem vollkommenen Bild Gottes, dem Ausdruck und Abglanz seines Wesens. Du wirst noch viel Makel sehen, aber das ist die Verheißung. Ja, das, was so deformiert, so zerbrochen, so verkommen ist, durch den Glauben an Christus, wird es wiederhergestellt bis zur Vollkommenheit in der Ewigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.